Herzlich willkommen zur Spiritualitätssendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria in Südtirol. Schön, dass Sie an diesem Nachmittag mit dabei sind. Mein Name ist Doris Frey und ich darf Sie durch diese Stunde jetzt begleiten. Ein letztes Mal begrüßen wir Sie heute in der Spiritualitätssendung zu unserer Reihe Spirituelle Impulse aus der Theologie von Benedikt dem 16. Schon das ganze Jahr hat uns Professor Dr. Christoph Ohli durch diese Reihe hindurch begleitet und uns verschiedene Aspekte des Glaubens durch geistliche Impulse, die uns der emeritierte Papst Benedikt geschenkt hat, erläutert. Und wir haben auch verschiedenste Aspekte aus der Sicht des emeritierten Heiligen Vaters vertieft. Heute, wie könnte es auch um diese Zeit anders sein, blicken wir in einem letzten Teil auf Benedikt den 16. und seine theologischen Gedanken zum Weihnachtsfest. Irgendwie werden wir an Weihnachten doch alle wieder zu Kindern. Geben Sie es doch zu, mir geht's auch so, zu Weihnachten sind wir alle wieder Kinder. Und wohl kein anderes Fest im Jahreskreis ist auch so eng mit Kindheitserinnerungen verknüpft wie das Weihnachtsfest. Und ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass wir auch während des Jahres, nämlich im Gebet der Kirche, uns ständig mit dem Geheimnis der Menschwerdung Gottes beschäftigen, nämlich jeden Tag und das dreimal am Tag im Gebet des Angelus. Dort betrachten wir dieses große Geheimnis der Menschwerdung Gottes, also etwas ganz Zentrales unseres Glaubens. Ich freue mich wirklich, dass auch heute Professor Dr. Christoph Ohli uns wieder durch diese Stunde begleiten wird und darf Sie an dieser Stelle begrüßen. Grüß Gott, Herr Professor Ohli.
Grüß Gott, Frau Frey. Grüß Gott zusammen.
Ja, heute führen Sie uns sozusagen an der Hand von Papst Benedikt durch das weihnachtliche Geschehen und wir dürfen mit Ihnen gemeinsam nun das weihnachtliche Geschehen aus den verschiedensten Perspektiven betrachten und darauf freuen wir uns, Herr Professor Ohli.
Ja, gerne, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, seien Sie auch von meiner Seite aus herzlich gegrüßt zu dieser letzten Sendung in unserer Reihe über diese spirituellen Impulse aus der Theologie von Josef Ratzinger, Papst Benedikt dem 16. Auch ich freue mich, dass Sie dieses Mal wieder dabei sind. Ganz besonders denjenigen, die heute zum ersten Mal vielleicht eingeschaltet haben, gilt ein besonders herzlicher adventlicher Gruß. Benedikt der 16. und Weihnachten, so haben wir gehört, lautet das Thema unserer heutigen Sendung. In seinen autobiografischen Erinnerungen mit dem Titel Aus meinem Leben erzählt Josef Ratzinger von den Kindheitstagen in seiner Familie. Diese seien eng mit dem Leben der Kirche vor Ort verbunden gewesen. Über das Jahr hinweg habe der Glaube in allen Belangen eine große Rolle gespielt, von der Geburt bis zum Tod, bei der Hochzeit und den Tagen der Krankheit, von der Saat bis zur Ernte. Daher resümiert der emeritierte Papst in seinen Erinnerungen, ich zitiere ihn, das Kirchenjahr gab der Zeit ihren Rhythmus. Und ich habe das schon als Kind, ja gerade als Kind, mit großer Dankbarkeit und Freude empfunden. Und mit dem Blick auf die Advents- und Weihnachtszeit fährt er dann konkret fort. In der Adventszeit wurden in der Frühe die Engelämter mit großer Festlichkeit in der nachtdunklen, nur von Kerzen erhellten Kirche begangen. Die Vorfreude auf Weihnachten gab den düsteren Tagen ihr ganz besonderes Gepräge. Jedes Jahr wuchs unsere Krippe um einige Figuren und es war immer eine besondere Freude, mit dem Vater Moos, Wacholder und Tannenzweige aus dem Wald zu holen. Ja, diese wenigen Sätze verdeutlichen uns, wie sehr Josef Ratzinger von frühen Kindheitstagen an mit dem Kirchenjahr verbunden war, wie sehr ihn die liturgischen Feste der Kirche prägten. Ja, wie viel Dankbarkeit und Freude er für dieses Leben in und mit der Kirche und ihrer Liturgie in sich trug. Zudem war er ja bekanntermaßen davon überzeugt, dass die Tatsache, kurz nach seiner Geburt bereits mit dem frischen Wasser der Osternacht getauft worden zu sein, ihn Zeit seines Lebens stark beeinflusst und ihn in ein besonderes Verhältnis zum Ostermysterium gestellt habe. Der Gedanke, im Geheimnis des Glaubens und seiner Sakramente mit Gott verbunden zu sein, spiegelt sich deshalb bis heute in seinem theologischen Denken wider, das deshalb auch einen so großen spirituellen und auf die konkrete und kirchliche Persönlichkeit des Christen hin orientierten Reichtum in sich trägt. Nicht umsonst ist einer der paulinischen Kernsätze seiner Theologie das Wort aus dem Galaterbrief: Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Hinsichtlich seiner Verbindung mit der adventlichen und weihnachtlichen Frömmigkeit weisen gerade die Predigten zur Weihnachtszeit immer wieder ein ganz einfaches und kindliches Vertrauen in die Liebe Gottes auf. Es ist ein Vertrauen, das staunen lässt über so Großes, das der Herr an seinem Volk getan hat. Ein Vertrauen, das froh macht im Betrachten der Krippe und ihrer Gestalten. Ein Vertrauen, das Zuversicht ausstrahlt in der Erkenntnis, darin die Wahrheit erkannt zu haben und sich von ihr prägen zu lassen. Benedikt der 16. und Weihnachten. Ich möchte Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, einladen, mit mir zusammen zunächst auf einen Kerngedanken in den Überlegungen von Benedikt dem 16. zum Weihnachtsfest zu blicken, um dann im Anschluss daran durch eine weitere weihnachtliche Perspektive bewegt, die bei Josef Ratzinger häufig vorzufinden ist, eine konkrete geistliche Übung der Vorbereitung auf das Weihnachtsfest vorzunehmen. Ich wünsche Ihnen dazu eine besinnliche Stunde. Schauen wir zunächst auf einen der Kerngedanken im weihnachtlichen Sprechen von Benedikt dem 16. Eine Weihnachtspredigt, die Josef Ratzinger als Erzbischof von München und Freising hielt, trägt den Titel »Gott verbirgt sich in einem Kind«. Für Josef Ratzinger ist dies das Zentrum von Weihnachten. Es heißt dort, Gott verbirgt sich in einem Kind. Er blendet uns nicht mit dem Glanz seiner Herrlichkeit. Er zwingt uns nicht in die Knie mit seiner Macht. Er will, dass zwischen ihm und uns das Geheimnis der Liebe entsteht, das Freiheit voraussetzt. Er wartet auf den Menschen. Und er will für uns, dass wir selbst diese eigentlich göttliche Erfahrung machen dürfen. Die Erfahrung der Freiheit, des Suchens, des Entdeckens und des seligen Ja über seine Liebe, die das Herz der Welt ist, deren wegen die Welt gut ist und wir gut sind. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das heißt mit anderen Worten, die Menschwerdung und die Geburt Gottes im Kind von Bethlehem weisen uns das Wesen Gottes selbst auf. Gott ist die Liebe. Aus Liebe wird er Mensch. Aus Liebe kommt er als Mensch zum Menschen, um ihn auf den Weg zu Gott zu führen. Aus barmherziger Liebe tut er alles, damit der Mensch mit einem freien Ja antwortet und den Weg zum ewigen Leben finden kann. Gott blendet nicht mit seiner Macht, sondern geht den Weg der Entäußerung, der Demut, der Einfachheit, eben den Weg eines Kindes. Er verbirgt sich und teilt sich so zugleich mit. Er offenbart sich. Der Mensch soll Gott verstehen können. Der Mensch soll Gott sehen können. Der Mensch soll Gott lieben können. Deshalb begibt sich Gott auf die Stufe des Menschen. Benedikt XVI. Hat dies einmal in einer Weihnachtspredigt im Petersdom mit einem Gedanken der Kirchenväter verbunden, die diesen in Bezug auf ein Wort des Propheten Jesaja formuliert hatten. Nämlich das Wort des Propheten Jesaja, das sagt, Gott hat sein Wort kurz gemacht, es abgekürzt. Mit den Kirchenvätern sieht Benedikt XVI. Darin das Wesen Gottes, wenn er ausformuliert, das ewige Wort hat sich klein gemacht, so klein, dass es in eine Krippe passte. Es hat sich zum Kind gemacht, damit uns das Wort fassbar werde. Ja, Ziel dieses Handelns Gottes ist es demnach, dass der Mensch diese Botschaft der Liebe Gottes verstehen lernt, sie lieben lernt, ihr die Antwort zu geben versteht. Das Heil des Menschen soll nicht daran scheitern, dass Gott zu groß ist für den Menschen. Gott will das Heil des Menschen. Und so hebt Josef Ratzinger die Intention Gottes noch einmal heraus, als er mit den Kirchenvätern feststellt, das Wort, das Gott uns in den Büchern der Heiligen Schrift mitteilt, war lang geworden im Laufe der Zeit. Lang und unübersichtlich, nicht nur für die einfachen, des Lesens unkundigen Menschen, sondern sogar noch mehr für die Schriftkenner, die Gelehrten, die sich zusehends in den Einzelheiten und ihren Problemen verfingen und den Blick aufs Ganze kaum noch finden konnten. Jesus hat das Wort kurz gemacht und seine tiefste Einfachheit und Einheit wieder gezeigt. Alles, was Gesetz und Propheten uns lehren, so sagt er uns, ist vereinigt in dem einen Wort. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit all deinen Gedanken. Und du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Und der Papst fährt fort, das ist alles. Der ganze Glaube ist bezogen auf diesen einen Gott und Menschen umfassenden Akt der Liebe. Und das bedeutet für uns Menschen ganz konkret am Weihnachtsfest. Wenn du an Weihnachten etwas schenkst, dann schenke nicht nur denen, die dir wiederum etwas schenken, sondern schenke denen, denen niemand etwas schenkt und die dir nichts dafür zurückgeben können. Denn so hat es Gott selber gemacht. Er lädt uns zu seinem Hochzeitsmahl, für das wir nichts zu geben vermögen, das wir nur mit Freude empfangen können. Auch daran erinnert uns Josef Ratzinger mit dem Blick auf die Gedanken der Kirchenväter. Der Mensch braucht mehr als äußere Geschenke. Er braucht Gott. Und deshalb ist Gott klein geworden, nicht nur in der Krippe des Stalls von Bethlehem, sondern immer wieder neu im Brot und Wein der Eucharistie. So sagt Benedikt XVI. In dieser Predigt, der Mensch braucht zum Leben das Brot, die Frucht der Erde und seiner Arbeit. Aber er lebt nicht vom Brot allein, er braucht Nahrung für seine Seele. Er braucht Sinn, der sein Leben erfüllt. So ist den Kirchenvätern der Futtertrog der Tiere zum Sinnbild für den Altar geworden, auf dem das Brot liegt, das Christus selber ist. Er ist die wahre Nahrung unserer Herzen. Und noch einmal sehen wir, wie klein er sich gemacht hat. In der demütigen Gestalt der Hostie, eines Stückchens Brot, gibt er sich uns selbst. Vielleicht wird uns das noch einmal mehr deutlich, wenn wir bedenken, dass Bethlehem übersetzt so viel heißt wie Haus des Brotes. Bethlehem und seine Krippe sind damit für uns zum ersten Altar unter uns Menschen geworden, auf den Gott sich für uns legt. Aus Liebe, aus Erbarmen, aus radikaler Demut. Gott will uns Nahrung sein. Gott, der die Liebe ist. Und dies auch heute, in jeder Messfeier und dann in der Ewigkeit einmal ganz und für immer. Weihnachten, also jeden Tag neu auf dem Altar unserer Kirchen. Gott verbirgt sich in einem Kind. Gott verbirgt sich in der Gestalt des Brotes. Liebe Hörer, in einem zweiten Teil unserer Sendung möchte ich nun auf dem Hintergrund dieses Grundgedankens, den wir hier geäußert haben, Gott macht sich klein für uns in einem Kind und in der Gestalt des Brotes, nun einen zweiten Grundgedanken herausheben, der sich in den weihnachtlichen Predigten von Papst Benedikt XVI. Immer wieder findet. Mit seiner Hilfe möchte ich mit Ihnen zusammen eine geistliche Vorbereitung auf das Weihnachtsfest unternehmen. Oft hat der emeritierte Papst das Geheimnis von Weihnachten von den Gestalten der Heiligen Nacht her betrachtet. Wir haben es ja auch aus seiner Kindheit gehört, wie wichtig es ihm war, die Krippe aufzubauen und sie Figur um Figur zu ergänzen. Was sagen uns diese Gestalten? So fragt er einmal. Maria, Josef, die Hirten, die Tiere, die Engel. Wie können sie uns helfen, das Weihnachtsmysterium tiefer zu verstehen und zu leben? Um eine Antwort darauf zu finden, lade ich Sie ein, in den folgenden Minuten vor dem inneren Auge des Gebetes und der Betrachtung etwas zu vollziehen, was wohl bei uns allen zu den schönsten Erinnerungen an die eigene Kindheit zählt und wovon heute immer noch strahlende Kinderaugen zeugen. So gab es auch für mich am Vormittag des Heiligen Abends nichts Wichtigeres, als die Krippe aufzubauen. Mit Liebe, mit einer äußeren Behutsamkeit und mit einer spürbar festlichen Vorfreude die Gestalten der Heiligen Nacht so zu positionieren, dass sie das Bild aller Bilder ergaben. Gott wird in einem Stall ein Mensch unter Menschen. Das möchte ich nun mit Ihnen zusammentun, indem wir die Gestalten der Weihnacht betrachten und sie Schritt für Schritt in der Krippe unseres Herzens auf ihren Platz stellen. Dabei sollen uns Gedanken von Benedikt dem 16. helfen. Nehmen wir zuerst Maria und stellen sie in die Nähe der Mitte der Krippe. Wenn wir auf dich schauen, Maria, dann geht es nicht einfach um deine vielfach gepriesene und zu preisende Gestalt. Denn es wäre gedankenlos, dich jetzt mit einem kleinen Nebensatz zu erwähnen. Nein, deine Person ist, wie es Pater Alfred Delp einmal formulierte, immer ein Thema und eine Botschaft für sich. Aber jetzt geht es um dich, die du vor der Krippe kniest und uns das göttliche Kind schenkst. In dir erkennen wir, dass es deine freie Entscheidung, dein willentliches Fiat, mir geschehe nach deinem Wort, in der Stille von Nazareth gewesen ist, die dieses Geheimnis der heiligen Nacht ermöglicht. Dass das göttliche Licht in die Nacht der Menschen herabsteigt, dass das Erbarmen Gottes die Härte der menschlichen Sünde aufbricht, dass die erweckende Liebe die Mächte des Todes besiegt, dass seine Entäußerung die Kälte menschlicher Einsamkeit in die Wärme echter Zuneigung verwandelt, das wird durch dein Ja möglich. Mit deinem Ja, Maria, hast du die Vermählung Gottes mit uns Menschen ermöglicht. Die Offenheit für das Handeln Gottes, das in diesem kleinen Wort des Gehorsams, ja, mir geschehe, hörbar wird, ist dein Geheimnis, Maria, das wir mit dir zusammen in die Krippe unseres Herzens stellen dürfen. Es ist ein Geheimnis der stillen Demut und der tatkräftigen Entscheidung zugleich. Ein Geheimnis, das wahrlich die Welt verändert hat. Das ist es, was du uns in unseren Egoismus, in unsere Selbstverliebtheit, ja auch manchmal in die Kälte unseres Herzens hineinstellst und lehrst. Wir kommen aus der tödlichen Verkrümmung unseres Herzens nur heraus, wenn wir Tag für Tag die Entscheidung zur freien Offenheit zu Gott auf uns nehmen und leben, so wie du. Du bist es, die uns darin das Wesen des Menschen bekundet. Der Mensch wird wahrhaft Mensch, wenn er sich niederkniet und auf den hört und den anbetet, der ihn zum Leben in Fülle beruft. Der spanische Jesuit Pater Tomás Morales hat deshalb einmal gesagt, Maria in Nazareth ist Vorbild für all jene Menschen, deren einzige Größe in ihrem Inneren liegt. Ja, wir bitten dich, Maria, dass du so in der Krippe unseres Herzens leben mögest. Schenke uns diese Demut, diese Selbstvergessenheit, diese Offenheit für den Willen Gottes, der Christus stets neu in unserem Herzen gebären lässt und so fruchtbar wird für unser Leben und für das der Kirche. Erbitte uns dazu jene Entschlossenheit, von der die heilige Teresa von Avila sagt, dass die Seele, die entschlossen beginnt, schon einen guten Teil ihres Weges hinter sich hat. Ja, Maria, lass uns auf diese Weise deine Kinder sein. Aber, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Maria gesellen wir den heiligen Josef, den Mann am Rande, wie es Pater Alfred Delp sagt. Ein Mann am Rande, im Schatten, der Mann der schweigenden Hilfestellung und Hilfeleistung. Ja, dich, heiliger Josef, hat Gott mit immer neuen Weisungen und Sendungen herausgefordert. Du wolltest mit Maria, deiner Verlobten, in der bergenden Häuslichkeit von Nazareth eine Familie gründen. Du wolltest mit deiner Hände Arbeit für sie sorgen. Du wolltest Gott auf diese Weise dienen und seinem Willen entsprechen. Doch dieser Wille Gottes hat dich herausgeführt aus der Sicherheit Nazareths in die Anfechtungen des Zweifels, in die Qual des Gewissens, in die Stürme des Heiligen Landes, in die Ungastlichkeit der Herbergen, in die Ungemütlichkeit des Stalls von Bethlehem, ja und schließlich in die Fremde eines unbekannten Landes. Du, Josef, wolltest etwas anderes, doch du folgtest dem Ruf Gottes und gingst. Auf diese Weise hast auch du die Vermählung Gottes mit uns Menschen ermöglicht, das Geheimnis der Menschwerdung Gottes, das Mysterium unserer Neuwerdung, der kein Tod mehr etwas anhaben kann, mitgetragen. In dir, Josef, dürfen wir die Haltung erkennen, die das möglich macht, nämlich die dienstwillige Folgsamkeit gegenüber dem Wort Gottes, das dich bindet und sendet. Das ist dein Geheimnis, das wir mit dir zusammen in die Krippe unseres Herzens stellen dürfen. Ein Geheimnis, das unseren Stolz, unsere Selbstsicherheit, ja unsere Anmaßung aufbrechen kann. Ein Geheimnis, das Gott nicht in die Maße unserer Eigenheit, unseres Nützlichkeitsdenkens, unseres kleinlichen Empfindens hineinzwängt, sondern ein Geheimnis, das den herrschen lässt, der alles zum Blühen und zur Vollendung bringen kann. Herr, was soll ich tun? Darin klingt deine schweigende, dienstwillige Bereitschaft nach, den Willen Gottes ganz und gar zu erfüllen. Dürfen wir dich, Josef, darum bitten, wenn wir dich nun in die Krippe unseres Herzens stellen? Dürfen wir dich um diese Bereitschaft bitten, die uns wie dich als Menschen wahrer, wirklicher und freier macht? Lehre uns auf deinem Krippenplatz, solche Menschen zu werden. Leite uns so an, wie du, Menschen der Heiligkeit Gottes zu sein, von der der heilige Maximilian Maria Kolbe sagt, Zeichen der Heiligkeit ist die Erfüllung des Willens Gottes. Und es ist gut und heilsam für unsere Zeit, dass er noch hinzufügt, wie er besonders in den Geboten Gottes und der Kirche und den jeweiligen Standespflichten seinen Ausdruck findet. Ja, Josef, die treue Liebe zur Kirche und zu ihrer in Christus verbürgten Wahrheit lebst du uns als Beschützer der heiligen Familie vor. Und du ermutigst uns, die Kirche auch in Zeiten der Verfolgung, der Gleichgültigkeit, der Eigensinnigkeiten treu zu lieben. Schenke und lehre uns dazu die Ausdauer zu beständiger Selbstkontrolle und zur Einübung der Tugenden, die uns mehr und mehr verwurzeln in Gott, der Quelle unseres ewigen Lebens. Ja, Josef, mach uns zu diesen geduldigen Menschen der Hingabe. Liebe Hörerinnen und Hörer, mit Maria und Josef stellen wir jetzt aber noch den hölzernen Futtertrog dazu. Das Holz der Krippe, es verweist bereits hier auf das Holz des Kreuzes, das in die Mitte der Botschaft des göttlichen Kindes treten wird. Ohne das Holz des Futtertroges vermag das Große der Vermählung Gottes mit uns Menschen nicht sichtbar und greifbar zu werden. Vielmehr ist gerade dieses Krippenholz der stumme Zeuge für das radikal Große der Menschwerdung Gottes und unserer Neuwerdung im Stall von Bethlehem, aber auch in der Krippe unseres Herzens. Deshalb wollen wir diesen Futtertrog mit besonderer Liebe betrachten und hineinstellen. Die Liebe und die Behutsamkeit, mit der wir das tun, soll ein Zeichen unserer Liebe zum Kreuz und damit zur totalen Entäußerung Gottes in unser Leben hinein sein. So wie der Futtertrog bereitwillig das göttliche Kind aufnimmt und es mit dem wärmenden und bergenden Stroh bettet, So bereitwillig wollen wir das Kreuz unseres Lebens aufnehmen und es mit dem Stroh unserer täglichen Liebe und Hingabe schmücken. Die heilige Teresa von Avila schreibt einmal, das Kreuz fühlt nur derjenige, der es gezwungenermaßen nachschleppt. Wer es dagegen umfängt und willig auf sich nimmt, empfindet die Beschwerde nicht. Den Futtertrog in der Krippe des eigenen Herzens stehen zu haben, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bedeutet, sich dessen immer wieder bewusst zu werden und die kleinen Kreuze des Alltages aus Liebe zu dem zu tragen, der dieses große Kreuz für uns zum Tor des Lebens gemacht hat. Und das können die Kreuze kleiner Schmerzen sein, die Kreuze lästiger Verpflichtungen, die Kreuze nervender Menschen, die Kreuze boshafter Nachstellungen, die Kreuze verletzender Worte. Der heilige Pfarrer von Ars sagt einmal, wenn wir Gott liebten, wären wir glücklich, leiden zu dürfen, aus Liebe zu dem, der für uns leiden wollte. Tun wir das aus Liebe zu ihm, indem wir ihm darin einen Platz bereiten, an dem seine Liebe wirkt und das Kreuz in die Herrlichkeit des Lebens verwandeln kann. Maria, Josef und der Futtertrog. Stellen wir sie auf unserem Weg in die heilige Nacht in die Mitte der Krippe unseres Herzens. Bereiten wir mit ihren Haltungen und ihren Diensten das Kommen des Herrn in unser Herz vor und empfangen wir ihn mit einer ihm würdigen Wohnung. Aus der Krippe von Bethlehem wird so die Krippe unseres Herzens. Und aus der Krippe unseres Herzens erwächst der Tempel des Heiligen Geistes, zu dem wir in unserer Taufe und in unserer Berufung berufen worden sind. Und dieser Tempel des Heiligen Geistes soll künden von dem, der in ihm herrscht, Christus, in dem sich Gott mit den Menschen vermählt.
Sie hören die Spiritualitätssendung hier bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Gemeinsam mit Professor Dr. Christoph Ohle betrachten wir heute Benedikt den 16. und Weihnachten, sozusagen geistliche und spirituelle Impulse aus der Theologie des emeritierten Heiligen Vaters. Wir haben es schon unternommen und uns auf den Weg gemacht, so im Geiste gemeinsam die Krippe aufzubauen, Schritt für Schritt auch die Krippe unseres Herzens aufzubauen und den einzelnen Figuren ihren Platz zu geben. In der Krippe des Herzens stehen nun sozusagen bereits Maria, Josef und der Futtertrog und da möchten wir noch ein paar weitere Gestalten der Heiligen Nacht hinzufügen.
Und diese Gestalten, die wir nun hinzufügen, sind nicht nutzloses Beiwerk. Wir stellen sie nicht einfach als verschönernden Rahmen hinzu. Nein, in ihnen erhält die Krippe unseres Herzens weitere wesentliche Bestandteile, die notwendig sind, um uns auf das Geschehen der Heiligen Nacht vorzubereiten. Auch sie tragen jeder für sich ein unverzichtbares Geheimnis in die Krippe hinein, das wir aufnehmen und zur Frucht unseres Lebens führen sollen. Hinzu kommen neben Maria, Josef und dem Futtertrog zuerst die Engel. Die Engel, die die frohe Botschaft von der Geburt des Heilandes verkündigen. Sie sind sicher nicht zu vergleichen mit den schönen, wonnigen Putten aus unseren Barockkirchen. Diese vermögen vielleicht etwas von ihrem Glanz und ihrem satten Erfülltsein in Gottes Gegenwart wiederzugeben. Aber die Engel sind mehr. Sie sind, wie es Pater Delp ausdrückt, Geister hohen Ranges und hoher Wertigkeit im Sein. Und ihre Existenz ist zusammengetragen in Freiheit, Treue, Entscheidung und Liebe. Die Engel dienen Gott mit ihrem ganzen Wesen und werden darin zu Zeugen einer entschiedenen Freiheit und einer treuen Liebe, die aus der Schau des göttlichen Angesichts ihre Nahrung empfängt. So erscheinen die Engel auf den Feldern und im Stall von Bethlehem mit Jubel und Seligkeit als Ausdruck ihrer Botschaft. Und das ist ihr Geheimnis. Sie tragen in und mit ihrer Person die Botschaft Gottes in die Welt. Sie künden seine Heilsgeheimnisse mit den Menschen und rufen zur Anbetung Gottes, aus der sie selber kommen, indem sie rufen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade. Ja, das ist ihr Geheimnis. Sie sind so etwas wie der lebendige Glanz der göttlichen Wirklichkeit, die sie rühmen und die sie verkünden. Und als solche nehmen wir euch, ihr Engel, in die Krippe unseres Herzens auf. Und wir bitten euch, lehrt uns dort diese neue Geistigkeit, die erfüllt ist vom Glanz der Freiheit und Entschiedenheit, vom Glanz der Liebe und der Treue zu Gott. Schenkt in uns und vielleicht auch durch uns dieser Zeit des Materialismus, der Oberflächlichkeit, eine neue geistliche Tiefe, die dort zur Größe des Menschen wird, wo er mit seiner ganzen Existenz Gott anbetet, so wie ihr. Öffnet in uns und durch uns dieser Zeit der verschlossenen Ohren und Herzen einen neuen Zugang zum lebensspendenden und menschenfreundlichen Gott, der doch dem Menschen seine wahre Würde, sein schönes Angesicht und das gute, heilige Handeln schenken will. Verwandelt ihr, Engel, in uns und durch uns diese Zeit zu einer Zeit der Anbetung, des Hörens, der Verkündigung. Denn die Anbetung macht den Menschen fähig, das Wort Gottes zu vernehmen. Und die Botschaft, die vernommen wird, macht ihn reich und erfüllt ihn mit göttlichem Leben. Und die Verkündigung dieser göttlichen Tat führt den Menschen in die Vollendung seines Lebens. Ja, lasst uns Gott mit euch rühmen, in Anbetung, Verkündigung und Jubel. Und wir werden als Kirche wieder Worte zu sagen haben, voll Gehalt und Wert. Wir werden uns wieder nach unserer ersten Liebe und Entscheidung richten, die zum Zeugnis wird für die Welt und die Welt erfüllt. So wird für euch und für uns wahr, was der heilige Seraphim von Sarow sagt, eine brennende Kerze entzündet andere Kerzen, ohne eigene Leuchtkraft zu verlieren. Wenn schon das irdische Licht so entzündet, wie viel mehr das Feuer des Heiligen Geistes. Ja, ihr Engel der Krippe von Bethlehem, lasst uns auf diese Weise Diener der Freude sein, vor Gott und für die Menschen. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, was die Engel in den Lüften von Bethlehem und im Stall sind, das sind die Hirten auf der Erde, die wir ihnen nun in der Krippe unseres Herzens hinzustellen wollen. Mit den Hirten schauen wir auf einen ganz bestimmten Typ von Mensch. Denn diese Hirten waren Menschen der Hoffnung. Sie glaubten noch an die Verheißung der Propheten, dass der Erlöser kommen werde. Ihre Seele war sozusagen noch warm in der Erinnerung an die Prophezeiungen der Propheten. Mit anderen Worten, sie rechneten noch mit dem Wunder aller Wunder, dass alle Berechnungen und Statistiken der Menschen, alle Sicherheiten und Versicherungen durchkreuzt, weil es nur den einen tragenden Grund kennt, nämlich Gott selbst. Darin strahlt, so drückt es einmal Benedikt der 16. aus, das Geheimnis der Hirten auf, das wir mit Dankbarkeit hier in die Krippe unseres Herzens hineinstellen wollen, damit dieses Geheimnis dort wirken kann, nämlich die schlichte Gesundheit des Herzens, die wache Lebendigkeit der Seele, die sofortige Bereitschaft auf den göttlichen Anruf hin. Die Hirten sind Menschen der Sehnsucht und der Erwartung, die dann aktiv wird, wenn der Anruf erschallt. Und darin seid ihr, ihr Hirten von Bethlehem, uns Vorbild und Aufruf. Auf dem Platz in der Krippe unseres Herzens vermögt ihr uns zu helfen, sehnsüchtige, wache Menschen zu sein, die bereit sind, dem Wunder Gottes im Leben zu glauben. Mit einer Sehnsucht, die über sich und die kleine Welt der äußeren Beschäftigung hinausweist. Mit einer Fähigkeit, die Herzen der Menschen für die Wunder Gottes in der Welt zu öffnen. Verhelft uns zu dieser Haltung der Wachsamkeit, der Sehnsucht und des Glaubens. für den wir in unserer Berufung als gottgeweihte Menschen, als Priester, als Christen sichtbare Zeichen der Nähe Gottes sein wollen. Erneuert so durch euer schlichtes und stilles Zeugnis in unserer Krippe unsere Begeisterung für die Gegenwart Gottes, vor allem für seine bleibende Gegenwart in den Sakramenten der Kirche, die zu seinen Wundern in jeder Zeit der Menschheit zählen. Lasst uns vor allem die Eucharistie lieben lernen, hier in Bethlehem, im Haus des Brotes. Die Eucharistie, in der er so zu uns kommt, wie zu euch auf den Feldern Bethlehems. Lasst uns mit euch sprechen und anbeten. Gottheit tief verborgen, betend nahe ich dir. Unter diesen Zeichen bist du wahrhaft hier. Sieh, mit ganzem Herzen schenke ich mir dich hin, weil vor solchem Wunder ich nur Armut bin. Ja, und als Letztes wollen wir noch zwei Gestalten hinzustellen, die sich ebenfalls vor der Geburt des Heilandes im Stall von Bethlehem befinden. Zwei Gestalten, die auf ihre Weise das Kommen des Erlösers erwarten. Und auch wenn sie vielleicht nicht historisch sein mögen, vielleicht sogar erst durch die Weihnachtsfeier in Greccio und die daraus erwachsene berühmte erste Krippe des heiligen Franz von Assisi Einzug erhalten haben, so stehen sie doch auch für etwas, was in der Krippe unseres Herzens einfach nicht fehlen darf. Ochs und Esel. Diese beiden sind nicht einfach Produkte frommer Fantasie, sondern, und darauf verweist uns Papst Benedikt XVI., durch den Glauben der Kirche an die Einheit von Altem und Neuem Testament zu echten Begleitern des weihnachtlichen Geschehens geworden. Denn in Jesaja, dem Prophetenbuch des Alten Testamentes, können wir lesen: Seinen Eigentümer erkennt ein Ochse, ein Esel die Krippe seines Herrn. Israel aber hat keine Erkenntnis, mein Volk hat keinen Verstand. Die Kirchenväter sehen darin eine prophetische Rede, die auf das neue Gottesvolk, die Kirche aus Juden und Heiden, vorausweist. Vor Gott waren alle, ob Menschen oder Tiere, ohne Vernunft und Erkenntnis. Doch das Kind in der Krippe hat ihnen die Augen aufgetan, sodass sie nun die Stimme des Eigentümers, die Stimme ihres Herrn erkennen. Mittelalterliche Weihnachtsdarstellungen geben deshalb diesen beiden Tieren, Ochs und Esel, fast menschliche Gesichter, wie sie wissend und verehrend vor dem Geheimnis des Kindes stehen und sich beugen. Das war nur logisch, denn sie gelten als prophetische Begriffe, hinter dem sich das Geheimnis der Kirche, hinter dem sich auch unser Geheimnis auftut. Dass wir nämlich so etwas wie Ochs und Esel sind, denen in der heiligen Nacht die Augen aufgehen sollen, sodass sie in der Krippe ihren Herrn erkennen. Und als solche, liebe Hörerinnen und Hörer, stellen wir Ochs und Esel in die Krippe unseres Herzens. Mit diesem Geheimnis ihrer Erwartung und der Bereitschaft, sich die Augen öffnen zu lassen, um den Herrn zu erkennen. Und sie mahnen uns, dieser Ochs und dieser Esel: Willst du die Stimme deines Herrn hören und begreifen? Wenn wir sie beide nun in die Krippe hineinstellen, dann sollten wir darum bitten, dass Gott unserem Herzen jene Einfachheit gibt, die im Kind den Herrn und Heiland entdeckt. Dann, und nur dann, könnte auch uns geschehen, was Thomas von Celano, der erste Biograf des heiligen Franziskus, ganz nah an den Worten des Evangelisten Lukas über die Teilnehmer an der Weihnachtsfeier in Greccio erzählt. Jeder kehrte nach Hause zurück, voller Freude. Und von dieser Freude und ihren Konsequenzen gilt für uns alle: Die Freude ist eine stille Missionarin, die Gott durch ihr Lächeln verkündet und alle unbewusst anspornt, ihn zu lieben. Mit den Engeln, mit den Hirten, mit Ochs und Esel, liebe Hörerinnen und Hörer, nimmt nun die Krippe unseres Herzens Gestalt an. Äußerlich, indem wir sie um die Mitte der Krippe, also um Maria, Josef und den Futtertrog, der das Kind bergen wird, postieren. Aber auch innerlich, indem wir ihre Haltungen aufnehmen und den Herrn bitten, uns mit diesen Haltungen zu erfüllen. So schenken uns die Engel die Haltung von Anbetung, Lobpreis und Verkündigung. Die Hirten die Haltung der sehnsuchtsvollen Erwartung und den starken Glauben an das Wunder aller Wunder. Ja, und schließlich Ochs und Esel die Haltung der Einfalt, die zur Quelle jener Erkenntnis wird, an der sich alles entscheidet. Die Erkenntnis Gottes, der sich uns im Kind zuneigt und Erlösung schenkt. All das geschieht in uns getreu dem Wort der heiligen Teresa von Avila: Wo Gott ist, da ist der Himmel. Bedenkt dabei, was Augustinus sagt: Nachdem er Gott überall gesucht hatte, fand er ihn schließlich in sich. Das möge, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sorgfalt bekräftigen, mit der wir fortfahren, die Krippe unseres Herzens zu gestalten. Denn sie ist ein Zeichen dafür, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind. Deshalb haben wir sie hineingestellt: Maria, Josef, den Futtertrog, die Engel, die Hirten, Ochs und Esel. Bitten wir deshalb all diese Gestalten der Krippe und allen voran die Jungfrau und Gottesmutter Maria, sie mögen uns helfen, dass unser Herz immer eine solche Krippe sei, bereit, den aufzunehmen, der uns Brot, Nahrung und Leben ist, Jesus Christus, den Erlöser und Heiland der Welt, dem mit dem Vater und dem Heiligen Geist die Ehre sei, heute und alle Tage unseres Lebens, bis in Ewigkeit. Amen.
Spiritualitätssendung bei Radio Horeb, ein herzliches Dankeschön Ihnen, Herr Professor Uhly, für Ihre Betrachtungen, dass wir sozusagen an Ihrer Hand gemeinsam durch die Betrachtungen des Krippengeschehens gehen durften mit Betrachtungen von Benedikt dem 16. Wir haben nun eine erste Anruferin, Frau Kissler-Larsson aus Malsch. Grüß Gott.
Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Pfarrer, Herr Professor Uhly. Grüß Gott, ja, auch die Hörer. Ich habe einen kleinen Beitrag insofern, dass ich zwei Gedichte habe. Die hatte ich gestern schon eigentlich gesucht bei der Adventssendung und habe sie inzwischen. Das eine heißt, es geht um das Kind. Und Sie hatten da eben von der Krippe und vom Kind gesprochen. Und da hatte ich gedacht, es passt irgendwo schon, dass ich die jetzt vielleicht doch bringe. Wenn es Ihnen recht ist, dann lese ich sie schnell vor. Mhm. Es geht um das Kind. Das Kind in mir, das ich nie aufgeben will. Das Kind in der Krippe, uns allen geschenkt, aus der Höhe in unsere Niederungen gelenkt. Es geht um das Leben, das Irdische wie um das Ewige. Das Geschenk, das es anzunehmen gilt. Das eine wie das andere, alles sich drumherum abspielt. Es gilt zu leben, das Leben zu lieben, die Liebe zu lieben, die Liebe zu leben. Leben und Liebe im Kind in der Krippe erkennen, lieben und ehren, Glück und inneren Reichtum damit mehren, sich selbst gut tun, beides lassen in der Seele ruhen, mit dem Kind wachsen und gedeihen, Mensch und Gottesbewusstsein aus dem Unbewussten befreien, das Heilige pflegen, demütig sich zum Geheimnis hinbewegen, sich dabei im Alltäglichen bewähren, sich nicht um Leistungsdruck, woher auch immer, scheren. Reifen, abwarten können. Dann aufbrechen, mit den Menschen sprechen, Früchte verteilen, ja nicht untätig verweilen. Geschenke des empfangenen Lebens, der empfangenen Liebe anbieten, wie das Kind in der Krippe sich uns hat beschieden. Mit ihm sich freuen, wenn die hohe Gabe das Menschenherz ziert, geachtet, geehrt und geliebt und wieder neues, wahres Leben gebiert. Das ist das eine Gedicht. Mhm. Und das andere ist, weil Advent ist. Das ist zunächst für eine Einzelperson geschrieben, aber im Grunde genommen, wenn ich das Wort betrachte, sollst den Herrn, deinen Gott, lieben und den Nächsten wie dich selbst, ist es für jeden eigentlich passend. weil Advent ist, will ich dir sagen, dass ich dich liebe. Und ich will dich fragen, wie steht es mit dir? Finde ich ein bisschen Liebe für mich auch bei dir? Von Gott weiß ich, er liebt mich. Das freut mich. Mit ihm bin ich nie allein. Immer ist er mit mir, mit seines Lichtes Helmschein. Seine Liebe umhüllt mich, sie umspielt mich zärtlich. Mein Herz dabei erfüllt sich, ist in ihm ganz rein. Wie ein Kind bin ich vor ihm, ganz klein.
Vielen Dank für diese Gedichte, Frau Kiesler-Larsson. Ja, Herr Professor Olli, sind beide Gedichte jetzt auch auf dieses Kindsein, das eigene Kindsein angespielt, das Kind in mir entdecken? Ist es wirklich so, dass, Sie haben es am Ende Ihres Vortrags auch gesagt, wenn wir eben auch gerade die Hirten in die Krippe stellen und Ochs und Esel, dass Gott unserem Herzen einfach auch jene Einfachheit geben soll, die im Kind den Herrn entdeckt. Ist ja eigentlich paradox, dass wir eine Einfachheit brauchen, um dieses große Geheimnis zu entdecken. Aber ist es dieses Geheimnis, dass das Kind in mir einfach auch das Kind als solches sehen kann, was es dann wirklich ist?
Das ist der Weg Gottes, dass er sich klein macht, dass er in einem Kind zu uns kommt und, glaube ich, damit auch deutlich macht, dass wir von vielleicht vermeintlich hohen Gedanken weggehen müssen, um in der Einfachheit, im einfachen Denken, im frohen Denken eines Kindes Gott erkennen zu können. Und das hat natürlich, und das machen diese beiden Gedichte ja sehr schön deutlich, hat dann auch Auswirkungen auf uns selbst, dass wir uns gegenüber Gott als Kind empfinden dürfen. Also wir sind ein geliebtes Kind Gottes. Das kommt ja auch immer wieder bei den großen Heiligen durch, ob das Augustinus ist, ob das Teresa von Avila oder ganz besonders natürlich auch Therese von Lisieux ist. Es ist dieses Empfinden, in den Armen Gottes ein Kind zu sein, das sich bei ihm geborgen weiß, das von ihm her Leben und Liebe und Ewigkeit geschenkt bekommt. Und so ist das eigentlich, wie die Kirche auch sagt, ein heiliger Austausch da an Weihnachten. Gott wird für uns Mensch, er wird ein Kind, freilich später auch ein Erwachsener, er geht ja für uns ans Kreuz, aber der Mensch wird dadurch vergöttlicht, wie es Irenäus sagt. Und das können wir nur, indem wir selbst Kind werden. Es gibt ja diesen schönen Spruch, mach es wie Gott, werde Mensch. Und das spiegelt sich darin auch gerade in diesen beiden Gedichten sehr schön wider. Ja.
Also dieses Kindwerden, ich muss nichts leisten, einmal raus aus dem ganzen Druck, den uns die Gesellschaft auch macht, den wir uns selber machen, einfach nur Kind sein, das in die Arme des Vaters läuft. Ja, Herr Professor Olli, vielen herzlichen Dank für Ihre Auslegungen, auch für die ganze Reihe, die wir während des vergangenen Jahres von Ihnen gehört haben über die Spiritualität und die spirituellen Impulse aus der Theologie von Josef Ratzinger. Damit ist die Reihe zu Ende, liebe Zuhörer. Wenn Sie Geschmack auf mehr bekommen haben, dann können Sie natürlich alle Teile dieser Reihe auch bei unserem CD-Dienst weiterhin bestellen. Sie können sozusagen die ganze Reihe nachordern. Die Kollegen halten sie gerne für Sie bereit oder eben auch in unserem Podcast-Angebot auf der Homepage. Jetzt zum Ende der Sendung bleibt mir noch Ihnen allen ein ganz gesegnetes und gnadenreiches Weihnachtsfest zu wünschen, dass die Krippe unseres Herzens bereitet ist, wenn der Herr kommt, darin einziehen möchte, dass sie dann wirklich bereit und offen ist, das anzunehmen, was er uns bringt. Und dazu erbitten wir auch den Segen Gottes von Ihnen, Herr Professor Olli.
Ja, gerne. Diesen Wünschen schließe ich mich gerne an, aber man kann es am besten dadurch zum Ausdruck bringen, eben, dass wir uns unter den Segen Gottes stellen, den ich Ihnen jetzt allen, auch mit allen, die mit Ihnen verbunden sind, in all Ihren Anliegen, aber ganz besonders auch den Menschen auf der Welt, die diesen Segen besonders bedürfen, dann gerne weitergebe, weiterschenke. Die Fürsprache der Jungfrau und Gottesmutter Maria und des heiligen Josef sowie aller Heiligen und Seligen, aller Engel und Erzengel, segne, geleite und schütze euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen. Alles Gute, Gottes Segen und ein ganz gesegnetes Weihnachtsfest, das wünscht Ihnen Ihre Doris Frey.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.